Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Wahrheit irgendwo hier drin. Der integrative Psychiatrie-Podcast aus der Karl-Jaspers-Klinik in Oldenburg. In dieser Episode haben wir das Privileg, eine sehr mutige Frau bei uns zu haben, die bereit ist, ihre persönliche Geschichte über ihre Erfahrungen mit der Depression zu teilen. Unser heutiger Gast ist nämlich, oder Gästin, ist nämlich Silvia. Hi.
Hallo Emma.
Schön, dich bei uns zu haben. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen über meine Einleitung gesprochen und diskutiert, ganz spannend, denn ich habe von einer mutigen Frau gesprochen. Und magst du einmal das sagen, was du vorhin zu mir gesagt hast, zu dieser Formulierung?
Ja, gerne. Ich wollte dich erst bitten, ob wir das vielleicht sogar streichen, habe dann aber gedacht, nee, lassen wir es vielleicht wirklich mal so in dieser Formulierung. Ich empfinde mich aber gar nicht als so mutig, wie du mich hier vorgestellt hast, weil ich habe da vielleicht ein Beispiel einfach mal jetzt angenommen. Wir hätten hier eine Podcast-Folge zum komplizierten Bandscheibenvorfall aus Patientensicht. Dann wäre ich ja auch nicht sonderlich mutig, wenn ich hier über meine Krankheitsgeschichte und aber auch Genesungsgeschichte erzählen würde. Insofern, ich erzähle halt heute über meine Depression und insofern empfinde ich mich gar nicht als so super mutig eigentlich, sondern ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf und ja, hier so ein bisschen eine Plattform bekomme, darüber ein bisschen zu sprechen.
Und ich finde, das hast du so anschaulich erklärt, denn mir ist selber aufgefallen, als du mir das gesagt hast, dass ich da in so ein totales, nicht Fettnäpfchen, sondern in so ein totales Stigma reingetappt bin und habe mich sogar kurz auch ein bisschen geärgert und war so, oh Mann, Emma, du erzählst immer hier von Stigmatisierung und sagst, ja, hey, komm Leute, passt bitte auf, seid sensibel miteinander und ja, dann habe ich jetzt selber mutige Frau gesagt, weil es natürlich trotzdem total toll und mutig ist, dass du hier über deine sensible, individuelle Geschichte redest mit uns, über eine intime Geschichte auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was bei einem Bandscheibenvorfall auch so wäre. Also ich würde vielleicht auch sagen, die Person ist mutig, darüber zu sprechen, wie der Genesungsverlauf war und der Krankheitsverlauf. Auf der anderen Seite hätte man es wahrscheinlich in einem Interview mit jemandem, wie in deinem Beispiel, nicht so sonderlich betont. Genau. Und deswegen super, dass du hier an dieser Stelle nochmal darauf aufmerksam machst. Und ja, da sind wir ja direkt mit der Diskussion eingestiegen. Eigentlich würde ich aber sagen, es wäre toll, wenn wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir jetzt so lange miteinander quatschen. Und ich glaube, du kennst ja unser Spiel schon mit den zwei Wahrheiten und der einen Unwahrheit. Und ich glaube, du hast dir da auch was überlegt, wo ich jetzt gleich mal raten darf, oder?
Genau, ich habe drei kurze Geschichten mitgebracht. Ich fange mal direkt mit der ersten an. Ich habe so vor ungefähr 2 Jahren mit Stand-Up-Paddling angefangen, also so mit Paddel auf dem Board, ne? So. Und bin seitdem erst ein einziges Mal ins Wasser gefallen.
Okay, wow, das wäre auf jeden Fall eine gute Quote, wenn es eine Wahrheit ist.
Ich sehe schon, ich muss so ein bisschen Pokerface machen, ne, dass du es mir nicht schon an den Augen abliest. Die zweite Geschichte ist, ich lese schon immer sehr gerne, ich habe mal in der 4. Klasse, da war ich noch ganz klein, an einem Lesewettbewerb in meiner Schule teilgenommen und habe den gewonnen.
Okay, wow, gut.
Und dritte Geschichte, ich bin früher über wirklich viele Jahre, mehrere Jahre, einmal im Jahr immer nach Las Vegas geflogen und habe mich da in den Spielhallen ein bisschen rumgetrieben.
Okay, also ich muss sagen, Pokerface hast du ganz gut drauf, muss ich sagen, denn an deinen Augen konnte ich jetzt gar nicht so viel ablesen. Ich bin gerade am Überlegen, was am wahrscheinlichsten ist. Das mit dem Lesewettbewerb, das könnte wahr sein. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass du den in der 2. Klasse oder in der 5. Klasse oder so gewonnen hast und da zahlentechnisch ein bisschen rumgeflunkert hast. Ja, ich merke schon, das Pokerface wird hier die ganze Zeit weitergespielt. Und bei der ersten Geschichte mit dem Stand-Up-Paddling-Board, ich habe es selber mal gemacht. Es macht super viel Spaß, aber ich bin schon deutlich öfter ins Wasser gefallen, alleine beim Aufsteigen. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Bei der Spielhallen-Story, ich weiß nicht. Also wir haben uns ja schon kennengelernt ein bisschen, ne? Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ich dir... Ich glaube, das mit dem Stand-Up-Paddling ist geflunkert, weil das ist tatsächlich was... Also ich finde, beim Aufsteigen fällt man ja schon so extrem häufig dann ins Wasser. Und wenn du da erst einmal... Ja, komm, ich logge jetzt...
Soll ich auflösen?
Genau, ich logge jetzt die Antwort ein. Ich glaube, das ist die Unwahrheit.
Da lagst du leider falsch. Dann bin ich anscheinend ein Naturtalent. Aber interessant, dass du deine eigene Erfahrung mit einbringst, weil das ist später auch noch ein bisschen Thema bei mir. Nee, es stimmt nicht. Ich bin tatsächlich in den 2 Jahren erst einmal ins Wasser geflogen. Skurrilerweise nach den ersten 5 Metern, als ich ein Schnuppertraining gemacht habe, also so eine Probestunde, und der Trainer sagte, also no go, ihr müsst auf alle Fälle beim Aufstehen, wie du sagst, einen Punkt in der Ferne fixieren und nicht aufs Board gucken.
Dann ist das, was ich immer falsch gemacht habe.
Ganz genau. Das habe ich natürlich auch gemacht. Guck also irgendwie auf meine Füße und oh Gott, wie komme ich jetzt aufs Board? Und in dem Moment lag ich schon im Wasser. Und das war aber genau richtig, weil dann hatte ich null Scheu mehr irgendwie, was ist, wenn ich da vom Board falle. Also ich hatte es drin und seitdem bin ich nicht mehr reingefallen.
Also Leute, alle lieben HörerInnen da draußen, wir sind jetzt nicht nur Psychiatrie-Podcast, sondern wir machen jetzt auch Lifehacks fürs Stand-Up-Paddling. Ja, okay. Und was ist dann die Lüge bzw. die Unwahrheit?
Tatsächlich der Lesewettbewerb. Ich habe ihn nicht gewonnen. Es war in der 4. Klasse, aber ich bin gescheitert am Wort Thunfischdose.
Und das
ich habe 5 Ansätze gebraucht, also ich weiß es heute noch, es hat mich schwerst, ich möchte nicht auch schnell mit so einem Wort traumatisiert, aber es ist hängen geblieben, also ja, ich habe es nicht geschafft. Nee.
Ah, okay, ja, ganz spannend. Okay, da hätte ich drauf kommen können. Ich war am Tendieren, ich war die ganze Zeit, okay, nehme ich das Erste. Ja, Mensch, man kann nicht immer recht haben. Ich habe in der Expertenfolge mit Herrn Professor Dr. Hohlemann auch schon falsch getippt. Jetzt habe ich bei dir auch falsch getippt. Ich glaube, ich sollte doch noch an meiner Menschenkenntnis arbeiten.
Könnte dir vielleicht zugutekommen.
Ja, genau. Aber wir haben jetzt ja schon ein bisschen über dich geredet und dich ein bisschen näher kennengelernt durch die Wahrheiten und die Unwahrheit. Jetzt würde ich aber gerne wissen, ja, wer bist du? Was hast du in deinem Leben schon so gemacht, damit einfach die HörerInnen ein besseres Bild von dir bekommen, bevor wir ja dann auch über deine eigene, sehr intime Geschichte sprechen?
Mhm. Ja, also mein Name ist Silvia Anhalt, ich bin 57 Jahre alt. Ich habe lange Jahre im Vertrieb und Marketing gearbeitet und da möchte ich vielleicht doch, so viel Zeit muss sein, noch ganz kurz aufklären, was es mit Las Vegas auf sich hat. Also wir sprechen hier nicht über eventuell verborgene Spielsüchte oder sowas, nee, gar nicht. Da war tatsächlich immer in meinem früheren Berufsleben eine Messe, eine Lizenzmesse. Und da musste ich habe es so empfunden, weil Las Vegas fand ich nie besonders schön, immer zu dieser Messe fliegen. Und da bin ich wirklich im Hotel, da hat jedes Hotel eine Spielhölle, Halle, jeden Morgen in meinem Business-Dress mit dem Laptop unterm Arm durch diese Spielhalle und im Aufzug lauter Kids mit Schwimmreifen, die sich da im Vergnügungsparks herumgetrieben haben. Ich bin auf dem Weg zur Messe.
Ja, die hatten einen ganz anderen Auftrag als du, ne?
Richtig, genau. Also das nur ganz kurz noch zur Aufklärung. Das war aber, wie gesagt, mein früheres Leben. Ich habe dann tatsächlich vor gut 1,5 Jahren eine Fortbildung zur Ex-In-Genesungsbegleiterin gemacht und abgeschlossen Anfang diesen Jahres. Und fange jetzt am 1.7.2024 in der Karl-Jaspers-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Westerstede als Genesungsbegleiterin an.
Ja, sehr spannend. Und da haben wir ja auch in der Vorbereitung auf diese Folge schon drüber geredet, dass wir da eventuell nochmal eine Folge drüber machen wollen, wo wir ganz ausführlich darauf eingehen, was es denn mit dieser Genesungsbegleitung auf sich hat, weil es ja auch etwas ziemlich Besonderes ist, was es in der KJK als solches vorher ja auch noch gar nicht so wirklich gab, sondern jetzt mit dir eingeführt wird.
Ich bin die Erste,
ne?
Tatsächlich, worüber ich mich auch für mich persönlich natürlich, aber auch generell super freue, weil ich glaube einfach, das kann ein ganz tolles Ergänzendes, und das macht ihr ja auch letztlich in eurem Podcast, dass ihr schulenübergreifend Dinge zusammenbringen wollt. Ich glaube, das kann auch nochmal für eine Behandlung von Patienten einfach nochmal ein großer Mehrwert sein.
Auf jeden Fall, das ist im Endeffekt die Perspektive, die bisher in der Behandlung vielleicht noch gefehlt hat, die wir in diesem Podcast mit reinbringen und die du dann an der Stelle in die Genesungsgeschichte mit reinbringst. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Wir werden, glaube ich, auch im Verlauf dieser Folge noch ein bisschen darüber sprechen. Aber wie gesagt, Leute, falls ihr jetzt gespannt seid, was es damit genau auf sich hat, seid gespannt auf weitere Folgen und immer weiter hören. Ne? Da wisst ihr ja da draußen sowieso Bescheid.
Genau. Ja, und abgesehen von meinem beruflichen Thema, was ich jetzt gemacht habe und mache, ich bin so in meiner Freizeit super gerne in der Natur, am liebsten mit meinem Hund, mit meinem Mann noch zusammen. Das ist eigentlich am schönsten, wenn wir 3 da im Ammerland unterwegs sind. Ich würde sagen, so ein richtiges Hobby ist Lesen und Stricken. Ich stricke wieder unheimlich gerne. Wie gesagt, ich habe vorletztes Jahr mit Stand-Up-Paddling angefangen. Das macht mir auch großen Spaß. Schwimme also jetzt auch wieder ganz gerne. Und ich koche gerne, nicht immer, aber manchmal. Und ich würde sagen, ich esse noch lieber. Genau.
Ja, sehr schön. Das kenne ich sehr gut. Ich lasse mich auch lieber bekochen, als selber zu kochen. Aber das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Und ich glaube, dass unsere HörerInnen als auch ich jetzt mir noch ein besseres Bild von dir machen konnte. Und apropos Bild von etwas machen, was die HörerInnen jetzt ja gar nicht sehen, ist, dass wir auf dem Tisch zwischen uns ganz viele verschiedene Dinge ausgebreitet haben. Und vielleicht das nochmal als Erklärung vorab an alle da draußen. Wir werden heute die Geschichte von Silvia ein bisschen anhand dieser Gegenstände entlang begleiten. Denn hier auf diesem Tisch liegen ja sehr persönliche Gegenstände. Auch Gegenstände wie zum Beispiel zwei Federn, mit denen ich jetzt gerade noch gar nicht so viel anfangen kann. Oder eine Postkarte, zwei Postkarten sogar. Mhm. Und Bücher, eine Zeitschrift, ein Anhänger und ein kleines Kissen. Und ich bin ganz gespannt, was hinter diesen Gegenständen steckt. Denn diese Gegenstände sollen ja die Geschichte von Silvia ein bisschen widerspiegeln, von dir widerspiegeln. Und da bin ich sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bin ich schon sehr gespannt auf deine Geschichte. Und mit welchem Gegenstand von denen, die jetzt vor uns liegen, fängt deine Geschichte so ein bisschen an?
Ja, da habe ich mitgebracht dieses kleine, das ist ein Duftkissen, soll aber letztlich, ich wollte nicht mein eigenes Kopfkissen hier mit anschleppen, soll ein Kopfkissen sein, weil ich würde sagen, damit fing es eigentlich wirklich an mit meiner Schlaflosigkeit.
Das war also das erste Symptom, was du feststellen konntest. Mhm. War dir direkt klar, dass das was mit einer Depression zu tun haben könnte?
Nee, überhaupt nicht. Also ich, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es fing eigentlich so an, dass ich mich, das weiß man im Nachhinein dann immer besser, eigentlich schon wochenlang wie in so einem Tunnel gefühlt habe. Also wie so fremdgesteuert, alles so automatisch gemacht, gar nicht richtig bei mir. Und dann fing das eben irgendwann mal an, dass ich morgens um 4:30 hellwach war. Aber nicht so im positiven Sinne, jetzt könnte ich Bäume ausreißen, sondern so in so totalen Gedankenspiralen. Also so total innerlich angespannt. Kann man sich vielleicht vorstellen, wie jeden Tag so eine richtig heftige Prüfung vor sich habend, wo man schon morgens dann einfach total elektrisiert aufwacht. Und ich hatte einfach auch so negative Gedankenspiralen. Es wird sowieso irgendwie alles heute nicht klappen und das ist schwierig. Also auch so ein bisschen so angstbesetzt. Und dann war es auch ganz komisch. Einerseits dachte ich so, du stehst jetzt auf, damit dieses Karussell mal irgendwie zu stoppen ist. Auf der anderen Seite war ich auch so antriebslos und dachte, oh nee, mich jetzt so in diesen Alltag werfen und eben genau diese ganzen Themen irgendwie abarbeiten. Ich schaffe das alles gar nicht mehr. Also so würde ich so rückblickend sagen, fing das vor 4 Jahren, ziemlich genau Juli 2020 an, dass ich gemerkt habe, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber Depression war da noch überhaupt kein Thema.
Was war für dich so das, was du dann vielleicht in Anführungszeichen vorgeschoben hast? Also wenn du jetzt sagst, okay, die Depression war jetzt nicht das, was du direkt in deinem Kopf hattest, womit das zusammenhängen könnte. Was war das, wo du dachtest, okay, daran könnte das liegen? Weil man sucht ja irgendwie nach Erklärung.
Ja, ganz genau. Also bei mir, muss ich dazu sagen, war schon immer mein Beruf sehr wichtig. Also ich hatte einen ganz tollen Job, in dem ich aufgegangen bin. Also gar nicht, dass ich da unzufrieden oder auch mich super, super gestresst gefühlt hätte. Also dass ich da immer Überstunden gemacht habe, auch. Aber aus so einer eigenen Motivation raus. Also ich habe da so dafür gebrannt, dass ich da, glaube ich, wirklich über die Jahre ausgebrannt bin in diesem, ich mache das doch gerne. Und dann kam vielleicht auch privat noch ein bisschen was dazu, was zu erledigen war und zu organisieren war. Und irgendwie, ja, ist das fast dann wahrscheinlich so ein bisschen übergelaufen. Aber ich habe das eigentlich immer so, ja, du musst dich dann im Grunde genommen jetzt einfach mal wieder versuchen zu entspannen, was ich schon eben nicht mehr wirklich konnte. Und dachte, ja, so eine Auszeit, mal ein Urlaub, eine Woche im Schwarzwald, das wird es dann wieder richten. So, das war so meine Idee irgendwie, ja.
Und welche Symptome kamen noch so dazu? Also diese Angespanntheit, die Schlaflosigkeit hast du ja gerade schon genannt.
Ja.
Waren da noch andere Symptome, die am Anfang sehr prägnant waren und dann auch vielleicht dazu geführt haben, dass du gesagt hast, okay, so geht's jetzt irgendwie doch nicht weiter?
Also ich hatte auch eine ganz, ganz große Appetitlosigkeit. Also wenn ich eingangs gesagt habe, ich esse gerne, war für mich auch völlig ungewöhnlich, musste mich regelrecht zwingen zu essen. Ich weiß auch noch in dieser Urlaubswoche, die im Nachhinein also so der schlimmste Urlaub für mich eigentlich war, an den ich mich erinnern kann, da war für mich schon wirklich, das war eine Herausforderung, wenn wir dann essen gegangen sind, was ich da eigentlich bestelle. Am liebsten hätte ich gar nichts gegessen. Also es war alles völlig irgendwie nicht erklärbar. Mich hat es fast vor innerer Unruhe zerrissen. Also so eine innere Anspannung, die sich so körperlich auch bemerkbar gemacht hat, kann man, ich glaube, wenn man es selber noch nicht erlebt hat, ganz schwer beschreiben nur.
Obwohl ich dein Beispiel mit der Klausur und dem morgens früh aufwachen und dann angespannt sein, das fand ich schon ganz gut, weil ich glaube, das ist vielleicht eine in Anführungszeichen Alltagssituation, die viele Menschen irgendwo nachvollziehen können und dadurch irgendwie überhaupt eine Idee davon bekommen, was ist denn eine innere Unruhe. Ja, genau. Und also die Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit und dieses angespannte Gefühl, das waren so die Sachen, die dich am meisten dann auch belastet haben.
Also gar nicht zu wissen, wohin mit mir. Also ich habe nichts mehr irgendwie, auch in dem Urlaub, das war toll da, nichts wahrgenommen, geschweige denn irgendwie noch genießen zu können. Also dieser Anspruch, da entspanne ich und da erhole ich mich, hat null funktioniert. Also ich habe dann sehr schnell gemerkt, da muss ich jetzt doch dann mal zu meiner Hausärztin. Das war so meine erste Anlaufstelle, als wir zurück waren.
Und das war dann auch 2020, als das mit der Schlaflosigkeit begann?
Genau.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich bei deiner Hausärztin gelandet bist?
Also ich habe eben da so eine Not empfunden, dass ich dachte, auch ich wie gesagt, ich habe auch so das Gefühl in meinem Kopf, das funktioniert alles nicht mehr richtig. Also da läuft irgendwas falsch. Ich bin wie fremdgeschaltet. Und bin dann direkt am nächsten Tag zu meiner Hausärztin, weil ich auch mich unmöglich wieder in die Arbeit begeben konnte. Also damals sogar noch Homeoffice, aber trotzdem, also es ging nicht. Und das war mir dann auch ganz wichtig und da habe ich auch schnell einen Termin bekommen. Und wir haben dann anfänglich noch mit irgendwelchen Medikamenten oder pflanzlichen Mitteln rumgedoktert im wahrsten Sinne, um einfach so mit Lavendel und so weiter wieder so ein bisschen runterzukommen. Hat alles nicht funktioniert, also da war ich schon viel weiter. Und insofern habe ich mich auch gar nicht lang irgendwie überzeugen lassen müssen, ob ich mal, also es war dann der Vorschlag meiner Frau, Hausärztin, ob ich ein Antidepressivum nehmen wolle, sagte ich ja. Also ich möchte nur, dass dieser Zustand wieder aufhört. Und ich bin jetzt nicht der Tablettenschlucker und mache das einfach so. Aber in dem Moment dachte ich, ja, Hauptsache es geht irgendwie mal weg. Und natürlich auch vielleicht so vor dem Hintergrund, man nimmt eine Pille und dann geht es einem ja in der Regel wieder besser.
Ja. Und das zeigt ja auch einfach nochmal, wie bedrückend und wie schlimm dieser Zustand in dem Sinne war, weil das ja eben nicht nur was ist, wo ja viele Leute sagen, ja komm, raff dich einfach und steh
geht
auf.
Wieder vorbei.
Und genau, das geht wieder vorbei, das ist nur eine Phase. Und dementsprechend noch besser, dass du ja sehr schnell dann auch reagiert hast, weil dieser Zustand einfach so unaushaltbar war, was dann ja in dem Sinne wieder total schlimm für dich persönlich ist. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass deine Hausärztin dann ziemlich schnell auch dann reagiert hat im Sinne von, okay, wie wäre es, wenn wir das mal mit einem Antidepressivum ausprobieren? Mhm. Mich würde aber noch interessieren, wie dein persönliches Umfeld darauf reagiert hat, als du selber gemerkt hast, mir geht's nicht so gut, hat dein Umfeld es eventuell schon vorher bemerkt oder wie sind sie darauf aufmerksam geworden?
Also die haben natürlich was gemerkt, aber die wussten das genauso wenig einzuordnen wie ich selbst. Ich habe ja selber nicht verstanden, was mit mir da gerade abläuft. Also mein Mann hat unter der Situation genauso sicherlich gelitten vom Zusehen her. Der hat natürlich gemerkt, dass mit mir was nicht in Ordnung ist und ich habe ihm da auch immer sehr genau gesagt, wie ich mich fühle. Aber ja, wir wussten einfach auch nicht, was da zu tun ist. Also wenn man das noch nie erlebt hat, ist man da ein Stück weit auch hilflos. Meine Mutter hat, glaube ich, auch was gemerkt, wobei sie im Nachhinein dann irgendwann mal sagte, als wir drüber sprachen, ich konnte es da gar nicht so wirklich einordnen, wie es dir ging. Also wir haben dann telefoniert eben auch, wir haben uns nicht oder räumlich getrennt nicht dauernd sehen können, dann nochmal schwieriger. Freundinnen auch, klar. Ich habe auch meine Kollegen und Kolleginnen später mal gefragt, ob sie irgendwie schon an mir eine Veränderung gemerkt haben. Da sagten die, nee, eigentlich nicht. Also was die Arbeit betrifft, gar nicht. Vielleicht warst du so ein bisschen zurückgenommener und weniger locker. War für mich auch so ein Hinweis, aha, ich habe also da anscheinend auch krampfhaft versucht, so irgendwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich schon gar nicht mehr ging.
Absolut. Ja. Also auch total beeindruckend, dass die Arbeit dann ja doch, auch wenn es so ein schlimmer Zustand war, doch noch irgendwo funktioniert hat, weil man sich ja, oder weil du dir dann in dem Moment so viel Mühe gegeben hast, das aufrechtzuerhalten. War das bei dir dann auch mit einem bestimmten Ziel verbunden, dass du die Arbeit versucht hast, noch weiter so aufrechtzuerhalten, dass du gesagt hast, okay, ich möchte nicht, dass die anderen das mitbekommen, dass es mir gerade nicht so gut geht, oder eher so Gedanken wie, mir macht mein Job ja Spaß und deswegen möchte ich daran festhalten?
Ja, letzteres. Ich habe das einfach nicht kapiert, weil ich dachte, das ist doch das, was du so gerne machst und warum klappt das jetzt nicht mehr? Also so von wegen, Entscheidungen treffen, sich konzentrieren, eine E-Mail schreiben, das ging alles gar nicht mehr. Aber ich habe halt umso länger dafür gebraucht und mich umso mehr reingestresst und es muss doch jetzt klappen und du kannst es doch. Also ich war so eher von mir selber so überrascht, was plötzlich alles nicht mehr ging. Die einfachsten Dinge gingen nicht mehr. Und es war dann, glaube ich, mehr so diesen Zustand aufrechterhalten wollen. Also gar nicht den anderen das nicht zeigen, eher weniger. Also Kollegen und Kolleginnen glaube ich nein, weil ich kam da aus einem sehr wohlwollenden Umfeld. Also ich bin da auch sehr offen dann, als ich auch wusste, was habe ich denn eigentlich, sehr offen auch mit der Diagnose umgegangen. Wo ich mich noch sehr wohl erinnere, bei Hundegassigängen, die Leute, die mich da halt auch von früher kannten, also vor der Depression, da habe ich schon versucht, so zu tun, als wäre nichts. Und war danach dann aber zu Hause fix und alle und war einfach nur erschöpft von diesem, ja, so zu tun, als wäre alles normal. Und das war es eben nicht.
Ja, total. Und im Endeffekt ist es ja auch, also so wie du das gerade beschreibst, fühlt sich das für mich auch schon sehr schwer an. Also es ist irgendwie ein sehr schweres Gefühl, was einen überkommt. Und meinst du, man kann das schon so beschreiben, dass durch die Depression eigentlich alles anstrengender ist als zuvor? Also so wie du gerade meintest, alles war auf einmal anstrengend. Irgendwie wusste ich gar nicht so richtig, warum klappt das denn jetzt nicht mehr? Was an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass das ja auch nochmal deutlich macht, dass es keine bewusste Entscheidung ist, oh, ich habe jetzt keinen Bock, sondern es ist ja wirklich einfach die Krankheit, die das mit einem macht. Mhm. Das ist nicht man selber, sondern es ist die Krankheit, dass man das irgendwie nochmal so ein bisschen auch splittet. Und wie du gerade schon so ein paar Sachen mit aufgegriffen hast aus deinem Alltag, würde mich nochmal interessieren, wie denn so ein typischer Tag bei dir ausgesehen hat in dieser depressiven Episode, damit man einfach ein bisschen besseres Bild bekommt, wie funktional du vielleicht auch noch warst in dieser Zeit.
Ja, also es war letztlich ein sich durch den Tag quälen. Ich konnte mich nicht aufs Sofa legen und entspannen, obwohl ich total erschöpft war, sondern von dieser inneren Unruhe eben getrieben, habe ich mir irgendwelche Dinge gesucht, wie Fenster putzen oder sowas, um mich davon irgendwie abzulenken. Aber das ging dann eben auch nicht. Also ich war total fahrig. Man kann sich das nicht vorstellen, aber man steht vor einer vollen Spülmaschine und denkt sich, oh Gott, die soll ich jetzt ausräumen? Und das ist so erschreckend, wenn man vorher so super funktioniert hat und im Job auch Verantwortung getragen hat und plötzlich stehst du da und kannst an die Krankenkasse keine zweizeilige E-Mail mehr schreiben oder auch nicht mehr Auto fahren, weil du es dir nicht mehr zutraust. Also erschreckend und das, das ist dann fast wie so eine Spirale, weil man sich selber überhaupt nicht mehr, sowieso nicht hat und dann noch weniger erkennt, was geht da gerade ab. Also man kann sich da überhaupt nicht einordnen irgendwie.
Und ich finde es auch so eindrucksvoll im Vergleich zu vorhin. Da war das Beispiel mit dem einmal im Jahr in Las Vegas in einer Spielhalle als Businessfrau, die total im Leben steht, läuft man da durch in Businessklamotten und hat das alles super im Griff und auf einmal ist die Spülmaschine die Herausforderung.
Ganz genau, ja.
Und das ist wirklich, glaube ich, ein Kontrast, an dem auch unsere HörerInnen sehr gut sehen können, dass eine Depression einen wirklich komplett aus dem Leben rauswerfen kann, sage ich jetzt mal. Und wir hatten ja gerade schon gesagt, dass die erste Anlaufstelle deine Hausärztin war, richtig, ne?
Genau.
Und dann war ja das Thema Antidepressiva im Raum. Das hattest du dann ja auch angenommen. Mhm. Wie lange hat es bei dir gebraucht, bis die angeschlagen haben, bis du was gemerkt hast?
Ja, auch so ein Thema, schwierig. Also ich habe irgendwie so nicht wirklich einen Effekt gemerkt. Also ich hatte eben die Erwartungshaltung, es muss doch jetzt dann besser werden, aber es wurde nicht besser. Und dann kam zu allem Übel auch noch eben von jener Hausärztin wirklich dieser, ich würde mal sagen, Killersatz für jeden Patienten oder jede Patientin. Also ich frage halt, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich mit ihnen machen soll. Und da dachte ich, na super, also wenn du jetzt nicht weißt, wie du mir helfen kannst, wie soll ich denn dann wissen, wie es jetzt weitergeht? Aber sie hat mich dann tatsächlich zu einem Hausarzt sogar in meinem Wohnort überwiesen, der auch gleichzeitig Psychotherapeut ist. Und die Zeit dort, also bis ich da ein Erstgespräch auch hatte, das dauert dann auch ehrlicherweise ein paar Wochen. Ich hatte noch, glaube ich, relativ Glück, es waren 5 Wochen oder so. Nur auch überhaupt nicht machbar, da ohne Begleitung. Ich habe dann tatsächlich die Zeit überbrückt und bin in dem psychiatrischen Institutsambulanz in der Nähe meines Wohnorts mit Überweisung des Hausarztes dann da bei ungefähr 3-4 Gesprächstherapien gewesen mit einer älteren, sehr erfahrenen und mir auch sehr zugewandten Therapeutin, wo ich so langsam so Schritt für Schritt. Wir haben dann auch mal sogar zusammen lachen müssen und wir haben über Hunde gesprochen. Also auch die hat sich so menschlich auch gezeigt, wo ich so gemerkt habe, okay, da besteht vielleicht so ein Fünkchen Hoffnung, dass das alles hier mal wieder anders wird und dass ich da wieder irgendwie mal weiterkomme.
Also dass die Hoffnung, die eigentlich durch diesen Killersatz, wie du ihn beschrieben hast, kaputt gemacht wurde, dass die dann doch wieder irgendwo vorhanden war?
Ja.
Okay, ja, spannend. Und wie war so der erste Weg zur Therapie? Also wie hat sich das angefühlt, zu wissen, okay, ich gehe jetzt das erste Mal zu einer Gesprächstherapie und was waren da für Gefühle, für Gedanken in deinem Kopf? Kannst du dich noch erinnern?
Es war insofern schon mal schwierig, ganz pragmatisch, logistisch dahin zu kommen. Also das war schon mal die erste Hürde, weil ich konnte mich nicht einfach ins Auto setzen und da um 10 Uhr mal dort sein. Ich habe dann bewusst Termine, wenn es irgendwie ging, aber viel wählen konnte ich da auch nicht, muss man nehmen, was man kriegt, einen Termin eher nachmittags gemacht, weil dann war ich schon so ein bisschen irgendwie bei mir. Also morgens extremes Tief, gar nicht in der Lage, irgendwie groß was zu unternehmen. Also insofern mit schon einem sehr unsicheren Gefühl, was kommt da jetzt auf dich zu, aber auch in so einer Not, es muss jetzt was passieren.
Also die Not war praktisch so groß, dass du auch gesagt hast, okay, ich kann, egal wie schlecht es mir geht, diesen Termin auch nicht ausweichen, sondern ich muss ihn jetzt wirklich wahrnehmen. Und ich sage jetzt bewusst muss, obwohl ich das Wort eigentlich nicht gerne mag, weil du einfach gemerkt hast, okay, so geht's nicht weiter. Hier ist Halt, Stopp und es muss sich jetzt was ändern.
Genau. Mhm.
Und dann meintest du gerade, dass es ja auch irgendwie schwierig für dich war, alleine dorthin zu gehen. Waren die ersten Gespräche alleine oder ist dein Partner da irgendwie mit dabei gewesen?
Nee, die waren alleine. Ich glaube, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, dass der Partner dann da mit hätte reingehen dürfen. Also das war aber dann auch okay. Ich habe das irgendwie dann organisiert bekommen und habe mich einmal auch selber dann in der Lage gesehen, auch hinzufahren. Also das war dann okay, das ging dann. Also mit jedem Mal sogar auch schon ein Ticken besser.
Okay, ja. Und dann waren da so 3-4 Sitzungen und dann ging es weiter in deine Psychotherapie, die dann stattgefunden hat?
Nee, es ist ganz interessant. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich kann auch nicht sagen, ob die Medikamente tatsächlich dazu auch ihren Beitrag hatten, aber ich habe für mich so das Gefühl, ich habe dann angefangen, okay, ich muss jetzt mal irgendwie selber auch gucken, Pilates zu machen, habe progressive Muskelentspannung angefangen, habe angefangen zu meditieren. Und habe so gemerkt, auch wo ich gemerkt habe, ich muss mir einfach mehr Ruhe gönnen und den Stress reduzieren oder dieses viele, ich muss dies, ich muss jenes, das so ein bisschen zurückzufahren, dass es mir dann so langsam besser ging. Ich war aber nicht in der Therapie. Also ich bin auch nicht zu meinem Hausarzt, der tiefenpsychologisch auch gearbeitet hat, in eine Therapie gegangen, sondern habe gedacht, nee, und habe auch mit ihm offen drüber gesprochen. Also ich glaube, das kriege ich jetzt irgendwie alleine hin. Und er hat das bestärkt und sagte, ja, nee, also dann kommen sie regelmäßig zu mir, aber ich habe keine therapeutische Unterstützung gebraucht. Ich bin dann Ende des Jahres, also 2020, wieder über eine Wiedereingliederung in den Job zurück und hatte so das Gefühl, ja, wow, es ist überstanden. Ich bin im Grunde genommen energiegeladener und besser wieder zurück als vorher. Und dachte so, ja, das war mal eine erst einmalige Episode, das kann jedem passieren. Glaube ich im Übrigen auch heute immer noch, dass das der Fall ist. Aber für mich war das mal so ein Einmalerlebnis irgendwie und dachte dann noch so schön, ja, und jetzt weißt du ja, und wenn da so gewisse Anzeichen kommen, dann kannst du ja auch rechtzeitig gegensteuern. Ja, und habe einfach weitergemacht wie bisher.
Und ich weiß ja durch unser Kennenlernen auch schon so ein bisschen was von deiner Geschichte. Und da habe ich im Kopf, dass es ja aber dann leider doch nicht bei dieser einen Episode geblieben ist, sondern dass sich da dann eine zweite angebahnt hat.
Genau.
Wie war das für dich, zu merken, oh, Prodromalsymptome, also die Symptome, die praktisch im Voraus sich schon deutlich machen, die zu merken? Was war das für ein Gefühl?
Ich würde heute sagen, du kannst das Wörtchen leider, eine zweite Episode, das Wörtchen leider eigentlich fast weglassen, weil es hat, glaube ich, auch ganz viel in mir bewirkt. Also heute würde ich sagen, es war nicht gut, es war nicht schön, aber es gehört zu meinem Leben dazu. Also es ist einfach dann nochmal passiert.
Was dich dann ja auch zu der Person gemacht hat, die du heute bist.
Genau.
Das hat dich dann so, wenn ich das richtig sehe, ja auch weiter in diese Richtung Genesungsbegleitung und so weiter gebracht. Deswegen rückblickend vielleicht, okay, das ist aus einem Sinn passiert.
Ja.
Auf der anderen Seite, in dem Moment war es wahrscheinlich nicht so schön für dich zu merken, dass es wiederkommt.
Nee, da habe ich überhaupt keinen Sinn drin gesehen, sondern ich war dann beim zweiten Mal, als es wieder passiert ist, irgendwie so richtig erschrocken, weil ich eben dachte, wow, jetzt hast du das schon wieder, jetzt fühlt sich das schon wieder so an, wieder dieses im Tunnel sein. Ja, ist das jetzt irgendwie ein Dauerzustand? Kommt es immer wieder? Geht es jemals wieder weg? Geht es noch tiefer nach unten? Da war ich schon über die Tatsache, dass an sich verzweifelter als beim ersten Mal. Da konnte ich es noch nicht so einordnen. Und beim zweiten Mal dachte ich, okay, da scheint ja irgendwas echt mit dir nicht zu stimmen. So ein Gefühl hatte ich da.
Und waren das da die ersten, also die ersten Symptome, die gleichen wie bei der ersten Episode, die sich wieder ja gezeigt haben, oder war da irgendwas anderes?
Es war anders als beim ersten Mal. Also Schlaflosigkeit war auch dabei, aber es war mehr diese, was man, glaube ich, so gemeinhin klassisch der Depression auch so schnell zuordnet, so diese absolute Antriebslosigkeit. Gar nicht mehr diese innere Unruhe, sondern eher das Gegenteil. Also auch zum Thema, wie viel Gesichter eine Depression haben kann, ganz spannend. Ich habe selber erlebt, dass die Episoden völlig unterschiedlich waren. Ich hatte dann in der zweiten Episode auch verstärkt diese, die hatte ich beim ersten Mal auch nicht so, diese düsteren Gedanken. Also so dieses Schwere so.
Ja, also magst du das eventuell nochmal genauer beschreiben? Also düstere Gedanken im Sinne von, wie man das jetzt vielleicht erst denken würde, suizidal, oder düstere Gedanken im Sinne von was anderem?
Ja, also zu suizidal war ich tatsächlich nie, aber ich hatte gerade später, wo das auslösende, ja, es gab kein Erlebnis, aber wo ich so gefühlt habe, nee, also wenn das immer so ist, so möchte ich auch nicht weiterleben. Also das ist schon so ein Druckzustand, dass du irgendwann, also ich kann verstehen, wenn sich jemand suizidiert, andersrum gesagt. Bei mir war das nie der Fall, aber ich habe hier, da komme ich jetzt zum zweiten Gegenstand. Ich blätter hier gerade mal auf. Ich kann das jetzt nur beschreiben. Ich bin so ein visueller Mensch. Also ich kann auch, glaube ich, viel über Bilder ausdrücken. Ich fotografiere auch sehr gern. Das ist vielleicht jetzt auch eins meiner neuen Hobbys. Man sieht hier in einem Buch, das ist von Matthew Johnston, Mein schwarzer Hund. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Ganz kurz vielleicht zum Autor. Der hatte selber oder hat selber eine Depressionserkrankung und vergleicht seine Depression mit dem schwarzen Hund. Der Begriff kommt ursprünglich von Winston Churchill, fand ich auch ganz interessant, habe ich so ein bisschen was gelesen, der ja auch schwer an Depressionen erkrankt war.
Und da vielleicht auch als Hinweis, wir werden in den Shownotes dieses Buch als auch ein entsprechendes YouTube-Video dazu verlinken, falls ihr Lust habt, da nochmal genauer nachzusehen. Aber jetzt, Silvia, erzähl, welches Bild?
Welches Bild? Es ist ein Mann im Eisblock und der schwarze Hund läuft da so fast so ein bisschen suffisant guckend dran vorbei, so ungefähr. Na, kommst du nicht raus aus deinem Eisblock? Und genau so habe ich gedacht, als ich das dann auch gelesen oder gesehen habe, dachte ich, ja, so fühlt sich's eigentlich an. So kann man es wirklich gut jemandem beschreiben, der das nicht kennt. Du bist wie in einem Eisblock, du nimmst alles wahr, du siehst alles. Also ich war schon ich selbst, aber ich konnte eben an nichts teilnehmen oder teilhaben. Das ist so ein bisschen wie eingefroren.
Genau, wie dieser Mann in dem Eisblock, der, wenn ich das Bild mir jetzt so anschaue, ja auch so aussieht, als wäre der eher erstmal sehr, ja nicht schwach, weil, ja, aber die Körperhaltung, ich finde, die wirkten so ein bisschen.
Der würde eigentlich gerne raus.
Genau, der würde gerne raus, aber er kann es einfach irgendwie gerade nicht und nimmt aber alles, nimmt alles wahr und sieht auch diesen Hund. Ich finde, der Blick ist auch so ein bisschen zu dem Hund gerichtet, aber irgendwie so diese Machtlosigkeit. Genau. Das ist, wie du vorhin auch meintest, was ich super schön fand, fremdgesteuert.
Ja.
Irgendwie nicht die Kontrolle zu haben. Okay, ich kann hier nicht raus und ich in diesem Eisblock kann auch gerade nichts dagegen machen, hier rauszukommen, weil ich bin eingefroren.
Ja.
Und
ja. Dieser Kontrollverlust war für mich persönlich auch ganz schwierig, weil ich eben immer die Fäden so in der Hand hatte, beruflich, privat, immer alles organisiert, gemacht, getan. Das war echt schwierig. Und weil du vorhin auch so schön sagtest, da kommt ja dann oft so, ja, Depression, mein Gott, jeder hat mal eine schlechte Phase und es geht mal auf und ab. Matthew Johnson schreibt zu diesem Bild, wenn man einen schwarzen Hund hat, fühlt man sich nicht nur ein bisschen niedergeschlagen, traurig oder melancholisch. Im schlimmsten Fall fühlt man überhaupt nichts mehr.
Ja, und das ist, finde ich, sowieso nochmal total eindrucksvoll. Da kriege ich schon Gänsehaut, weil ich auch finde, in der Borderline-Folge haben wir auch einen Poetry Slam in der Folge mit drin gehabt, wo eine Patientin selbst darüber gesprochen hat. Und da ging es um das Gefühl der inneren Leere. Und das war auch total eindrucksvoll beschrieben im Sinne von, nichts wiegt so schwer wie diese innere Leere. Also egal, ob Freudentränen oder Schreien vor Weinen, im Endeffekt wiegt diese innere Leere noch viel schwerer, die ja eigentlich so ein Gefühl von, eben nichts fühlen oder anders fühlen, ja, ist. Und
ja, würde ich auch tatsächlich, würde ich unterschreiben, habe ich mir auch schon so für mich gedacht, lieber überhaupt irgendwas spüren als gar nichts.
Ja, ja. Also dass dann doch dieses Nichts, wenn diese innere Leere doch so schwer wiegt und das vielleicht auch nochmal hier zu unterstreichen und auch dieses Machtlose in dem Moment. Ich meine, natürlich, das sollte man jetzt überhaupt nicht entmutigend sagen, sondern man kann sich diese Macht zurückholen durch Therapie, durch medikamentöse Unterstützung und so weiter. Aber in dem Moment, wo man in dieser depressiven Episode, in dieser Depression gefangen ist, ist man wie erfroren.
Ja, genau.
Und jetzt haben wir viel schon darüber geredet, was es auch mit in dir ausgelöst hat, so diese zweite Episode zu merken, zu spüren, dass da wieder etwas nicht stimmt. Und da wäre jetzt meine Frage, in der ersten Episode hast du ja vorhin schon gesagt, dass du das alleine auch so hinbekommen hast mit der medikamentösen Unterstützung und mit der Möglichkeit, wohin zu gehen, dem Allgemeinmediziner. Wie war das bei der zweiten Episode? Mhm. Würdest du sagen, du hast ja gerade schon gesagt, ganz viele Gesichter hat die Depression, so haben wir es ja auch in der Basic-Folge besprochen, dass es nicht nur eine, sondern über 10.000 Depressionen gibt. Und da würde ich deswegen auch fragen, wie war deine zweite Depression in dem Sinne, wie man sie behandelt hat oder wie du sie behandelt hast?
Ja. Darf ich dich mal bitten, mir die Postkarte gerade anzureichen?
Ja, klar. Ich würde sie mir einmal selber nehmen und mal gucken, was das hier ist.
Genau. Lies mal so ein paar Stichworte vor, bitte.
Also ganz groß steht hier Ammerland. Wir sind ja hier im hohen Norden. Das passt ja ganz gut. Park der Gärten, zwischen Ahner Meer, Bernsteinsee. Das sind auch alles Sachen. Und vor allem Moin steht hier auch ganz groß. Die kommen einem sehr bekannt vor hier in der Ecke. Mhm. Und es ist eine Postkarte.
Genau.
Warst du wieder im Urlaub, als du gemerkt hast, dass es nicht stimmt?
Ich war auch im Urlaub, als ich in der Phase war, wo ich gemerkt habe, irgendwas ist wieder komisch. Und das Erschreckende für mich war dann, dass ich dann eigentlich an einem Ort war, wo ich mich vorher immer total wohlgefühlt habe. Und eben auch diese Erkenntnis, du bist jetzt wieder an diesem Wohlfühlort und da war es immer so schön und plötzlich ist so nichts mehr, so gar nichts mehr fühlbar.
Bezüglich des Nichtsfühlens.
Genau, also ich hätte 10-mal durch den Park der Gärten gehen können oder dieses weite, die weite Landschaft und alles, was da auf der Postkarte steht, wo ich immer dachte, ja, das habe ich immer so oder liebe ich einfach, ich bin ja jetzt auch hier, da habe ich nichts gefühlt dazu. Es war einfach weg.
Spannend. Ja. Also auch im Sinne von, wenn wir nochmal auf den Eisblock zurückgehen von vorhin, dass auch irgendwie nicht nur der Mensch an sich eingefroren ist von der Handlung her, sondern auch, dass der Mensch von den Emotionen her eingefroren ist.
Ja.
Dass da irgendwie einfach, da ist alles lahmgelegt.
Ja.
Und spannend auch, dass du sagst, vorher hat es ja extreme Gefühle in dir ausgelöst. Du hast gerade diesen ganz starken Begriff Liebe auch genannt. Und ich bin mir sicher, so wie ich dich kenne, hast du den bewusst gewählt. Und dann im Kontrast dazu dieses Nicht- oder Gar-Nichts fühlen.
Genau. Ja.
Total spannend. Und dann bei dieser Postkarte, das waren so auch noch Anzeichen, die dich während deiner zweiten Episode sehr begleitet haben, wo dir das nochmal sehr stark aufgefallen ist.
Genau.
In Richtung Therapie, wie sieht es da aus?
Da ging es dann tatsächlich nach diesem Aufenthalt im Ammerland, wo wir eben vorher schon mehrmals waren und dann auf dem Weg nach Hause. Das war für mich so persönlich der absolute Tiefpunkt, ohne dass da jetzt irgendwie nochmal ein besonderes Erlebnis war. Aber da habe ich gemerkt, so geht es nicht weiter. Jetzt brauchst du mal wirklich richtig professionelle Hilfe. Und ich wäre am liebsten direkt in eine Klinik gefahren. Also es war so, dass ich dachte, ja, jetzt folge ich der Empfehlung meines Hausarztes, /Psychotherapeuten, der also schon von der fachlichen Expertise mir da schon sehr gut Rat geben konnte. Er hat mir das schon Anfang des Jahres angetragen, ob ich das nicht machen wollte. Und da habe ich mich noch so ein bisschen geziert und dachte, ach, eigentlich fühle ich mich doch zu Hause doch ganz wohl. Und dann in so eine psychiatrische Klinik, ich weiß nicht, hatte da selber einige Vorurteile. Und an dem Punkt, wo ich so am tiefsten war, dachte ich, okay, und jetzt mache ich das. Und bin dann tatsächlich, oder das hat dann der Hausarzt tollerweise auch alles organisiert, bin dann im Mai 2021, muss ich mal überlegen, bin ich dann tatsächlich in eine Klinik, also stationär gegangen, für Psychosomatik und Psychotherapie.
Und genau. Gibt es in dieser Zeit auch
22 war es.
Ah, okay, 2022. Ja. Gibt es in dieser Phase oder in diesem Weg zur Therapie, dann in den klinischen Aufenthalt, gibt es da einen Gegenstand, den du auf diesem Tisch mitgebracht hast? Ich sehe ja noch weitere Postkarten, Anhänger, Federn. Erzähl mir bitte, was hat es damit auf sich? Ich sehe das die ganze Zeit und frage mich, oh, wow, was steckt dahinter? Und jetzt bin ich umso gespannter.
Genau, also ich habe tatsächlich keinen Gegenstand, der so auslösend war, dass ich gesagt habe, jetzt Therapie. Also vielleicht so ein bisschen die Ammerland-Postkarte. Ich habe da keinen gefunden, aber ich habe dann bin also praktisch ausgestattet worden mit der Postkarte meines Mannes, du bist toll, der einfach mir auch immer das Gefühl gegeben hat, du schaffst es, das geht vorüber, der mich auch, wenn ich so Angstzustände hatte, immer wieder runtergeholt hat und gesagt, was soll denn passieren, schau mal, es ist doch so und so, also so ganz neutral, was wirklich geholfen hat. Und dieses geflochtene Herz von einer mir sehr, sehr nahestehenden Freundin, die ich in meiner schwierigsten Zeit kennengelernt habe, das hat sie mir eben auch mitgegeben für den Klinikaufenthalt. Und so ausgestattet bin ich dann, ich sag mal bewusst, eingerückt. weil, und da sind wir genau bei dem Thema, wie hat sich das denn angefühlt, das erste Mal in eine psychiatrische Einrichtung zu kommen. Und die älteren Semester bei den Zuhörern, du jetzt nicht, Emma, glaube ich, du kennst den Film wahrscheinlich nicht mehr, mit Jack Nicholson, Einer flog über das Kuckucksnest. Ist aber so der Psychiatriefilm, kann ich dir nur ans Herz legen, immer zu gucken, weil der bedient so alle Vorurteile, die man so haben kann, wie es in der Psychiatrie so abgeht. Und ich bin mit drum dieses, du hast dich geärgert, dass du sehr mutig eingangs gesagt hast, ich bin mit genau den gleichen Vorbehalten auch in die Klinik gegangen und dachte, boah, ey, ja, lauter psychisch angeschlagene Menschen, ich da jetzt mittendrin, wie wird das? Das hat ja auch eine Außenwirkung zu sagen, also ich gehe jetzt dann mal in eine Klinik, ne? Also das ist was anderes, als irgendwie einmal die Woche zu einer Therapie zu gehen, aber ich bin dann 6 Wochen weg und Also ich bin mit genau den Vorbehalten da reingegangen.
Ja, und da finde ich auch dieses in Therapie gehen, ich gehe jetzt einmal die Woche zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten, das ist, finde ich, da haben wir vorhin ja auch schon mal drüber geredet, mittlerweile auch sehr salonfähig
gewesen. Absolut, in Amerika ist es ja ein Must, dass man einen Therapeuten hat und da einmal die Woche hingeht.
Absolut, ja. Und das ist mittlerweile ja auch so in Deutschland etabliert, okay, da geht jemand einmal die Woche zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin. Aber dieser Klinikaufenthalt, das habe ich auch selber das Gefühl, dass ich da bei vielen Menschen noch mitbekomme, dass es doch sehr stigmatisiert ist. Und deswegen umso spannender, dass obwohl du ja in einer solchen Situation warst, du auch selber warst, okay, irgendwie mit so dem besten Gefühl gehe ich da jetzt nicht hin. Und das nicht nur wegen der Depression, sondern einfach auch wegen der Erwartungshaltung gegenüber den Betroffenen, die dort sein werden.
Genau, was kommt da auf mich zu? Ja.
Und da finde ich auch irgendwie die Postkarte und das Herz nochmal so schön, weil auch dieses Du bist toll, erstmal ist toll mein Lieblingswort und auf der anderen Seite auch dieses Du bist toll und du gehörst nicht zu irgendeinem Stigma vielleicht auch, daran musste ich vorhin denken, so du bist toll, egal ob du jetzt in der Psychiatrie bist, genau, du bist immer toll, das finde ich sehr schön an dieser Stelle und auch nochmal in diesem Zusammenhang einfach, wie wichtig das ist, dass vielleicht da auch ein soziales Umfeld ist, was einem Support gibt, beziehungsweise wie wichtig, da möchte ich mich korrigieren, vielleicht nicht wie wichtig, sondern wie wertvoll das ist.
Definitiv, auf alle Fälle, ja.
Und wie waren dann so deine ersten Kliniktage?
Aufregend. Also man kommt da an, ich kam da an und ich glaube, dass auch dann, ich habe ja später, nee, ich greife vor, also ich habe es dann bei anderen Patienten eben später auch gesehen, ich glaube zu wissen, wie man sich generell fühlt, wenn man da eben mit so einer Haltung reinkommt, wie ich sie selber hatte, wie ein Häufchen Elend, kriegt 1000 Sachen am ersten Tag erklärt, so hier ist Therapiestunde da und um so und so viel Uhr, man hat ja auch echt ein straffes Programm, da ist der Aufzug, da ist ihr Zimmer, totale Überforderung.
Ja.
Was geholfen hat, dass die Patientinnen in meiner Gruppe und Patienten so ein informelles Zusammenkommen am ersten Tag dann auch organisiert hatten, das war da so die Regel, wo ich so gemerkt habe, ach guck mal, die haben ja ähnliche Themen wie du. Also das hat mir schon mal vom ersten Tag an super geholfen.
Dieses nicht alleine sein.
Nicht alleine sein und vor allen Dingen, und das war das Markanteste, du erlebst bei so einem Aufenthalt einfach, die anderen Menschen erleben genau das Gleiche wie du und die wissen gerade, wie du dich fühlst. Also der Kernsatz war immer, wenn man so ins Reden gekommen ist, brauchst mir gar nichts sagen, ich weiß genau, wovon du sprichst.
Vielleicht auch schön, das mal aus der Perspektive zu hören, einfach auch, weil in den Therapiesitzungen, wenn man da mit Therapeuten, Therapeutin sitzt und dann kommt ja vielleicht mal dieser Satz, das kann ich mir vorstellen oder ja, ich kann versuchen, mir das vorzustellen. Aber im Endeffekt ist es dieses Vorstellen ja eben nicht das Gleiche oder dasselbe, wie wenn jemand das selber an, ja, an dem eigenen Leib erfahren hat.
Genau, da sagst du was ganz, ganz Wesentliches. Genau so ist es auch. Aber meine erste Therapiestunde hat sich erstmal meinen Vorurteil bestätigt. Ich dachte, ja, du bist hier im falschen Film. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Also es war auch noch eine Gruppenstunde. Ich habe vorher auch lange, vielleicht auch deshalb überlegt, in die Klinik zu gehen, weil da eben das Konzept war Gruppen- und Einzelstunden. Und dachte so, oh, mit irgendwelchen ganz persönlichen Themen da in der Gruppe sitzen und mich da mehr oder weniger ausziehen müssen, konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Siehst du dich hier bei Spotify und allen anderen Podcasts?
So viel zum Thema Entwicklung und ja. Weitergehen und ja.
Früher warst du vielleicht auch dann für dich selber die mutige Frau, die sich da jetzt reinsetzt und mit einer Gruppe von ja vorerst fremden Menschen über intime eigene Probleme spricht, über die eigene Erkrankung. Und jetzt sitzt du hier und ich finde, das ist wirklich, ich finde das richtig, richtig klasse, dass du uns an deiner Reise teilhaben lässt.
Ja.
Das und auch an deiner Entwicklung.
Ja. Weil ich dann eben auch Fortschritte bemerkt habe. Also die erste Stunde war einfach für mich auch befremdlich, weil ich muss auch dazu sagen, da wird auch viel geschwiegen. Also ich dachte, ja, da folgt irgendwie, aber eben auch so, wie ich so gepolt bin, da gibt es irgendeine Struktur und das läuft dann so und so ab. Das war halt meine Erwartungshaltung und war halt nicht. Also wir saßen da 5 Minuten auch schweigend und dachte, uiuiui, was wird das hier und was ist das hier? Und habe dann aber relativ schnell wirklich bemerkt, dass eigentlich alles nach einem bestimmten Plan läuft. Also, dass da nichts umsonst geschieht, dass Therapeuten natürlich und Psychologen eigentlich immer ein Konzept verfolgen. Und als ich das so ein bisschen gespürt habe und auch mich auch von dieser ersten Stunde eben nicht habe entmutigen lassen, sondern eher gedacht habe, okay, du bist jetzt hier aus einem bestimmten Grund. Es gab einen Grund, warum du freiwillig hierher gekommen bist. Das hat mich ja niemand gezwungen. Okay, dann, das sind Fachleute, die werden jetzt schon wissen, was sie zu tun haben und die werden schon wissen, wie sie mir helfen können. Du nimmst das Angebot hier jetzt an und im Gegenteil, du nimmst so viel mit in diesen 6 Wochen, wie nur irgendwie geht. Deshalb bin ich ja da.
Also war ein erster wichtiger Schritt für dich im Zusammenhang mit der Therapie auch dieses Vertrauen in die Therapie zu gewinnen, oder?
Genau.
Ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Schritt, weil ich meine jetzt, ich kann jetzt nochmal sagen und auf die Basics-Folge verweisen, dass es da ja wirklich so ist, dass man wirklich nachhaltig auch neurobiologische Dinge verändern kann durch Psychotherapie. Das ist mir nochmal ganz wichtig hier hervorzuheben. Aber ich kann auch verstehen, dass man das erstmal vielleicht nicht weiß und auf der anderen Seite sich vielleicht auch denkt, okay, komm. Wie soll jetzt dieses Reden in der Gruppe oder dieses Reden mit meinem Therapeuten, mit meiner Therapeutin mir dazu helfen, dass mein Hippocampus wieder anfängt zu wachsen?
Ganz genau.
Und das kann ich total verstehen, dass man so erst denkt. Ich meine, bevor ich mit diesem Wissen konfrontiert wurde und das durch die Uni, durch den Podcast und so weiter gelernt habe, war ich auch erstmal so, wow, okay. Und dann liest man sich ein, dann versteht man das mehr. Aber deswegen kann ich verstehen, dass es erstmal total so ein Ding ist von wegen, ja, okay, wie soll ich dadurch denn jetzt wieder gesund werden? Mir geht so schlecht und dieses in Anführungszeichen, ich sage es jetzt extra so, Gerede soll mir helfen. Okay, schauen wir mal, was wird so ein bisschen.
Ja.
Ne? Und ich finde, das war auch das, was, so kam mir das vor, was du auch gerade beschrieben hast. So dieses, erstmal so ein leichtes Misstrauen, aber doch irgendwie dieses, ja, aber ich muss ja irgendwie, weil irgendwie mir geht es nicht gut und ich bin aus einem Grund hier und ich möchte jetzt alles mitnehmen, was ich kann. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ist dann dieses Vertrauen irgendwann zu gewinnen. Und auch schön, dass du dann mitbekommen hast, ja, hier ist ein Konzept, die machen das aus einem Grund und davon kann ich hoffentlich profitieren.
Ja, da gibst du mir ein schönes Stichwort. Also ich hätte es nicht besser formulieren können gerade, weil es war bei mir tatsächlich so. Ich habe dann gemerkt und auch bei meinen Mitpatientinnen und Patienten, das Vertrauen ist spätestens dann gewachsen oder überhaupt entstanden, als ich auch der Therapeut, der mir in der ersten Stunde noch, wo ich dachte, mit dem sollst du das jetzt über 6 Wochen machen, sich mir auch ein Stück weit als Mensch gezeigt hat. Dass ich so gemerkt habe, das sitzt mir eben nicht nur der Experte gegenüber, also das brauchte ich schon auch, dass ich so das Gefühl hatte, der weiß da schon mit mir jetzt rein fachlich, was er tut, aber eben, dass ich da auch auf Augenhöhe mit einem Menschen sitze, das war ein ganz banales Beispiel. Der sagte dann, wir hatten eine Musiklehrerin in der Gruppe und dann ging es um Musik. Und dann sagte er nur mal so im Nebensatz, ich kann auch bei der und der Musik, die trägt mich auch immer sofort. Das war mal was Persönliches von diesem Menschen. Und wir hatten da alle noch Maske auf. Wir haben also nur die Augen gesehen. Das war noch erschwerend in Corona-Zeit. Und von da an, und da habe ich auch gemerkt bei den anderen, da ist auch diese Gruppe so gewachsen. Und mit dem Therapeuten, der im Übrigen, den Satz habe ich auch noch gut in Erinnerung, auch sagt, ich weiß, Sie wünschen sich von mir, dass ich Ihnen jetzt die Wunderpille verschreibe und morgen geht es Ihnen besser und übermorgen noch besser und dann ist es vorbei.
Das war ja auch dein Wunsch bei der ersten Episode. Bitte gib mir jetzt, auch wenn du eigentlich, wie du gesagt hast, ich zitiere jetzt mal, keine Pillenschluckerin bist, trotzdem einfach das Verlangen hattest, okay, ich möchte jetzt eine Pille, ein Medikament.
Genau.
Was macht, dass es mir besser geht?
Ja, und wir haben dann auch alle gelacht, weil er sagte dann, ja, dann ist ja mein Job ganz einfach. Dann stelle ich in meinem Büro so eine Pillenausgabemaschine und dann kommen sie einfach vorbei. Das ist ein tolles Geschäftsmodell für mich. Und diesen Humor auch in der Gruppe und dieses, er hat dann ganz ernst erklärt, warum das eben nicht funktioniert. Und da bin ich wieder beim Hippocampus wachsen. Oder bei deinem Stichwort, jeder bringt eben eine eigene Geschichte mit. Ich bin sozial ganz anders aufgewachsen, meine Gehirnströme sind ganz andere, mein Lebensumfeld ist ganz anders. Ich habe vielleicht keine Geschwister, der nächste hat 5 Geschwister, beim anderen war keine Mutter in der Kindheit. Also es ist völlig unterschiedlich vom Background, deshalb gibt es eben nicht diese Standardbehandlung und Standardlösung und alleine, wenn wir sagen, Depression hat 10.000 Gesichter, wie will ich denn dann einen Knopf drücken und dann ist es wieder gut, also schließt sich irgendwie aus.
Und da wollen wir ja auch immer mehr darauf aufmerksam machen, dass es deswegen ja auch diese verschiedenen Sichtweisen gibt. Stichwort Kindheit, da ist ja die Tiefenpsychologie total wertvoll, systemische Perspektive, dann die Verhaltenstherapie, aber auch die Unterstützung durch medikamentöse Therapie. Ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, dass diese Depressionen, die sehr individuell sind, auch eine individuelle Behandlung erfahren, wie wir ja auch in dem Experteninterview mit Professor Dr. Hohlemann drüber gesprochen haben, mit der transkraniellen Magnetstimulation. Das ist ja auch einfach ein Schritt in Richtung individualisierte Therapie der Depression. Also falls ihr euch hier interessiert, an der Stelle mache ich nochmal kurz Werbung für unsere letzte Folge. Aber ja, allem in allem kann man wirklich sagen, es gibt wirklich nicht nur diese eine Depression, sondern ganz, ganz, ganz verschiedene. Und ich habe jetzt ja auch gerade die verschiedenen Therapieansätze nochmal mit ins Boot geholt. Was wurde da bei dir für einen Therapieansatz verfolgt? Oder war es so, dass du sagen würdest, okay, da waren mehrere Anteile mit drin?
Da waren mit Sicherheit mehrere Anteile drin. Ein ganz wichtiges Element, aber ich glaube, da würden wir jetzt definitiv zu weit abschweifen, war auch das Miteinander mit den Patienten und Patientinnen. Also ich bin mittlerweile ein Fan von Gruppentherapie.
Obwohl du sehr skeptisch warst am Anfang. Ne?
Genau, weil ich schnell gemerkt habe, dass das eigentlich, ich sage es jetzt einfach mal, auch wenn das die Fachleute vielleicht nicht so gerne hören, aber ich glaube, sie wissen es, dass die Therapie zur Hälfte mal mindestens auch über die mit Patienten und Patientinnen erfolgt ist. Und das hat mich dann, glaube ich, auch dazu bewegt, diesen Beruf, den ich jetzt ausüben werde, zu ergreifen, weil ich einfach diesen Wert der eigenen Erfahrung austauschen einfach mitbekommen habe. Also dass das, und das finde ich deshalb so toll, dass die KJK jetzt die Möglichkeit gibt, Genesungsbegleiter einzustellen, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen, nicht das i-Tüpfelchen, aber das ist so irgendwie, das ist noch so ein Element, was in so eine totale Individualisierung und Behandlung, also in individuellster Art einfach mit dazugehört. Und auch ich kann aber nur von mir sprechen, aber ich kann anderen vielleicht durch meine Erfahrungen helfen, so ihren eigenen Weg zu finden. Und da habe ich ein ganz gutes Beispiel vielleicht, welche therapeutischen Maßnahmen dann bei mir gegriffen haben, aber eben bei mir. In der Klinik, wo ich war, es war ja nicht die Karl-Jaspers-Klinik, sondern da habe ich noch ganz woanders gewohnt, die hatten therapeutisches Klettern. Und da habe ich für mich zum ersten Mal seit langem wieder mal erlebt, dass ich mich auf mich selber verlassen konnte und dass ich mich auch stark im körperlichen Sinne und auch im übertragenen Sinne stark gefühlt habe. Weil wir haben erst so erste Durchgänge gemacht, ich noch nie geklettert und irgendwann hieß es so, und jetzt verbinden wir mal allen die Augen und ihr klettert mal blind. Und alle, oh Gott, oh schweißnasse Hände und oje, oje, wie soll das werden? Ja, und dann bin ich bei diesem Blindklettergang ganz bis nach oben auf diese Kletterwand geklettert und habe das selber gar nicht mitbekommen. Und dann hieß es so, jetzt sind Sie da am Ziel, wo Sie hin wollten. jetzt können Sie die Binde wegmachen. Und dann habe ich so runtergeguckt und dachte, wow. Und es war so einfach.
Und das hast du ja im Endeffekt nur geschafft, weil du dich in dem Kontext auf dich selber verlassen hast.
Du sagst es, genau. Und ich konnte eben nicht meinen Sinn sehen einschalten und damit meinen Kopf, oh, wo ist der nächste Tritt? Und ui, das könnte jetzt daneben gehen, sondern ich konnte mich nur auf meine eigene Kraft verlassen und habe auch gemerkt, Mensch, das trägt ja total. Ich dachte, ich hänge da so an meinen Händen und das ist ganz schwer. Es war ganz einfach. Und dieses Beispiel ist ein schönes Beispiel, weil natürlich haben mich dann später auch Leute gefragt, die in der Depression gerade stecken. Ja, wie hast du es denn gemacht? Und erzähl mal, wie macht man es denn? Und da habe ich eben auch das Beispiel genannt und sagte, aber vielleicht gibt es bei dir in der Klinik gar kein therapeutisches Klettern. Aber es hat damit zu tun, dass man Neues zulässt, da gezwungenermaßen, sage ich jetzt mal, wobei jeder hätte sagen können, ich mache das nicht. Aber ich dachte, okay, ich probiere es jetzt aus. Ich probiere jetzt einfach mal Klettern aus und habe mich dabei neu erfahren. Und diese Mini-Steps haben dazu beigetragen, da gab es noch viele andere Momente in den Therapien, die mich weitergebracht haben.
Und apropos weiterbringen, das war dann wahrscheinlich auch so einer der oder mit der ersten Fortschritte, wo du in der Klinik gemerkt hast, okay, das hat mir jetzt wirklich geholfen und ich merke, es fängt wieder an, mir besser zu gehen.
Genau.
Hast du dafür auch noch einen Gegenstand mitgebracht, den du irgendwie mit diesen ersten Therapiefortschritten, mit dem Klettern irgendwie verbindest?
Ja, ich habe die Federn da vor dich hingelegt.
Oder habe ich aber sehr gut geschätzt, weil das wäre auch mein Wild Guess gewesen, womit das wohl zusammenhängen könnte.
Ja, das ist nun der wirklich zarteste und vielleicht auch persönlichste Gegenstand, möchte ich es gar nicht nennen, sind zwei wunderschöne Vogelfedern, die ich da mitgebracht habe. Und die habe ich am Teich in der Kurklinik, also im Park dort gefunden. Und da gab es das Motiv Wandern, also auch eine Therapieform. Da gab es einmal das Thema Wege, mit dem wir losgeschickt wurden, uns damit eine halbe Stunde einfach mal zu beschäftigen in Stille, also nicht mit anderen quatschen und so. Wege war auch interessant, weil das hat mir dann tatsächlich beruflich neue Wege später, glaube ich, auch so ein bisschen geöffnet. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es gab dann für mich sehr wegweisend das Thema Wohlfühlort. Und ich habe während dieser Therapiestunde für mich einfach gespürt, dass ich so nicht mehr weitermachen kann mit den Dingen in meinem Leben, mit den Mustern, mit den Verhaltensweisen, mit den Sichtweisen, sondern tatsächlich was verändern darf. Nicht muss, aber darf, also wirklich darf, dass ich mir das erlauben darf, dass es mir wieder besser geht. Und das hat dazu beigetragen, dass ich heute hier vor dir sitze, sonst wäre das wahrscheinlich nie so gekommen, dass ich 500 Kilometer weit von zu Hause weggezogen wäre, also im wahrsten Sinne des Wortes an meinen Wohlfühlort gegangen bin. Unter anderem mit vielen anderen kleinen Dingen, die ich verändert habe.
Absolut. Und ich finde, da habe ich so ein Bild in meinem Kopf, was ich auch mal in der Psychiatrie gesehen habe und was ich total eindrucksvoll und toll fand, was, soweit ich mich richtig erinnere, von einer Patientin gemalt worden ist. Und es war ein Bild von einer Weggabelung.
Mhm.
Und da gab es dann einmal die Weggabelung in Richtung alter Weg und einmal die Gabelung in Richtung neuer Weg. Und ich fand es so eindrucksvoll, weil im Endeffekt war der alte Weg ja gar nicht unbedingt schlecht, sondern er hat super funktioniert in der Zeit, wo er funktioniert hat. Aber dass es dann trotzdem halt diese Optionen gibt. Okay, ich kann entgegengesetzt handeln. Ich kann aber auf der anderen Seite auch anders handeln als zuvor. Weil nur weil es vorher funktioniert hat, heißt es nicht, dass es jetzt morgen und übermorgen immer noch funktionieren muss. Aber erstmal diese Flexibilität zu entwickeln, ist ja auch super schwer, weil wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere in dem Sinne.
Genau.
Und deswegen fand ich es so schön, wie du es gerade auch nochmal gesagt hast, du hast ja den neuen Weg auf der einen Seite explizit genannt, auf der anderen Seite auch, dass sich da viele Sachen einfach bei dir verändert haben, die ja auch im Endeffekt vielleicht vorher nie erwartet worden wären von dir.
Genau.
Auf der anderen Seite jetzt genau die Schritte waren, die dich in ja eine neue, für dich jetzt aktuell bessere Richtung gegangen sind.
Absolut. Ich glaube, also das Bild mit der Weggabelung habe ich auch so empfunden. Ich glaube, es ist noch ein bisschen komplizierter und komplexer, dass du dann, wenn du merkst, der eine Weg funktioniert nicht mehr, noch nicht automatisch den anderen Weg hast. Und das macht dich auch so unsicher, weil du verlässt das Alte, was vertraut ist, was sicher ist, was ich erkannt habe, was mir aber nicht mehr gut tut. Aber du hast ja noch keine Alternative. Und insofern würde ich eher sagen, es ist mehr so ein Schild, Verkehrsschild, alle Richtungen. Aber das hat mich dann eben ab einem gewissen Punkt durch die therapeutische Unterstützung, durch das Miteinander mit meinen Mitpatienten und Patientinnen auch nicht mehr geängstigt, sondern ich bin eigentlich mit dem Gefühl nach Hause gefahren nach den 6 Wochen, okay, das ist eine Krankheit, die kann man behandeln. Du hast jetzt die Aufgabe, wieder komplett gesund zu werden. Ich habe mich dann auch schon wieder sehr, sehr gut gefühlt, aber einfach zu sagen, ich gebe mir noch die Zeit, bis ich wieder komplett gesund bin. Und dann wird sich ein neuer Weg auch aufzeigen. Also ich habe wirklich das Alte losgelassen und dann, meine Erfahrung, öffnen sich wirklich neue Wege.
Und wie war das dann, als du aus der Klinik entlassen worden bist? Also du hast ja, oder dich selbst entlassen hast nach diesen 6 Wochen. Da war es dann ja so, dass du schon meintest, okay, da ging es dir schon besser, aber du hattest Aufgaben im Gepäck. Also du bist praktisch nicht mit einem Koffer, der gepackt war wie vorher, nach Hause gegangen, sondern mit einem Koffer, wo erstmal eine Liste an Hausaufgaben irgendwie mit drin gesteckt hat.
Gar nicht mal so. Wenn ich nicht nachgefragt hätte, aus so einer, schon, ich glaube, die Sorge ist bei vielen Patienten, die entlassen werden, oder bei fast allen, wie geht es jetzt zu Hause weiter? Hier ist es jetzt alles super, hier klappt es prima, aber wie ist es dann zu Hause, wenn ich eben wieder alleine bin und in meinem Alltag? Und ich habe da keinen Werkzeugkoffer an die Hand bekommen. Das wünscht man sich auch, dass man dann weiß, okay, dann, wenn das ist, dann mache ich und dann komme ich so weiter. Nee, es war letztlich vielleicht der gute Ratschlag, mir wie so einen Tagesplan auch zu entwickeln. Und das kommt mir entgegen, ist aber auch wieder so eine Sache. Mir kommt es entgegen, ist für manche ein vielleicht totales Korsett. Ich habe mir dann wirklich aufgeschrieben, so im Tagesplan 2 Stunden Pause. Und die habe ich dann auch gemacht. Die habe ich vielleicht nicht sklavisch eingehalten, dann um 14 bis 16 Uhr. Aber es war halt wichtig, so um die Dinge, die mir gut tun, den Rest zu bauen. Also natürlich auch Erledigungen und Kochen und Einkaufen. Aber ganz wichtig, diese Inseln, da mache ich nur was für mich. Und das war eigentlich das, was ich mitbekommen habe. Aber das musste ich dann auch selber tun.
Absolut. Hier vielleicht auch nochmal so dieses Bild von den TherapeutInnen und dir selber oder auch der Klinik, dass die diese, ja, sage ich jetzt mal, diese Rollen als unterstützend da sind und als, hey, ich gebe dir an die Hand, was du machen könntest, wenn du wieder zu Hause bist, aber den Weg musst du dann doch alleine gehen, im Sinne von, nicht, dass die dich komplett alleine lassen, sondern dass es aber deine eigene Aufgabe ist, das jetzt alleine umzusetzen, weil bei der Umsetzung, und das ist ja auch so ein bisschen die Krux an der Sache, dass das ja das ist, was unfassbar herausfordernd sein kann.
Exakt, ja. Also ich hatte ja vor meinem Klinikaufenthalt komplett das Gefühl verloren, was mir selber gut tut. Und es sagte mal irgendjemand, und so habe ich es auch empfunden, das ist wie eine Detektivarbeit, sich das wieder zu erarbeiten. Und also da steckt schon Arbeit drin, ne? Sich das wieder zu holen. Also was tut mir gut? Ich wusste das gar nicht mehr. Nach dem Klinikaufenthalt wusste ich es wieder.
Ja, spannend, ja. Was dir dann dieser Klinikaufenthalt auch nochmal in dieser Ebene einfach gebracht hat, ne?
Genau.
Aus der Klinik. Und was nun? Jetzt stehst du vor deiner eigenen Haustür und bist mit diesen Ideen in deinem Kopf, die du umsetzen könntest, die du gelernt hast. Ja, bist du jetzt aber nicht mehr im klinischen Setting, sondern zu Hause vor deiner Tür. Wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen?
Mhm. Also ich habe das, was ich in der Therapie für mich gelernt habe und mitgenommen habe, habe ich zu Hause wirklich weitergeführt, dass ich einfach Neues ausprobiert habe. Also ich habe Tennistrainingstunden genommen. Ich habe, wie gesagt, Stand-Up-Paddling gelernt, also auch sportlich, weil ich durch dieses Klettern irgendwie so für mich auch gedacht habe, ja Mensch, du bist ja gar nicht so unsportlich. Irgendjemand sagte auch mal beim Nordic Walking, wow, du bist so sportlich. Und ich dachte, ich habe einfach neue Erfahrungen gemacht. Und das war für mich ein großes Thema, das weiter fortzuführen, zu Hause meine, und damit auch im übertragenen Sinne, so meine Sichtweise so ein bisschen zu weiten, zu verändern, alte Muster auch mal zu hinterfragen und zu verändern. Bewegung und Sport, wie gesagt, also mit Sicherheit ein Thema, was mir gut getan hat. Bewusst zu entspannen und was so schwer war in der depressiven Phase, man kann das ja auch üben und trainieren. Man sollte es vielleicht schon im Zustand der Nicht-Depression tun, um dann auch vielleicht gar nicht erst in sowas reinzukommen, beziehungsweise dann auch schneller wieder rauszukommen. Ich habe dann progressive Muskelentspannung gemacht, habe wieder zu meditieren angefangen. Hatte ich alles sein lassen in der Phase, wo es mir gut ging. Ich habe Entspannungskurse bei meiner ganz lieben Freundin gemacht. Danke, Birgit, die waren so wertvoll und sind noch so wertvoll. ich habe wieder gelernt, mit mir selber irgendwie in Verbindung zu kommen. Und das war mir wichtig. Also das hat mir geholfen. Was aber auch bedeutet, dass man halt mehr in sich reinhört, welche Bedürfnisse habe ich denn eigentlich? Und nicht nur die Erwartungen anderer zu erfüllen, also sich das mal bewusst zu machen.
Also so ein bisschen, was mache ich eigentlich für mich selber?
Genau.
Was mache ich für andere? Und da finde ich es ganz spannend, dass du das sagst, weil ich war letztens mit meinen beiden Kollegen, also mit Deborah und mit Leon, ne, war ich essen. Und unsere Chefin war auch noch mit dabei, Ulrike. Und da war es dann aber so, dass Deborah dann auf einmal gesagt hat, okay, wie ist es eigentlich bei euch? Würdet ihr eher sagen, ihr macht Sachen aus der Motivation, die von euch selber auskommt, heraus? Oder macht ihr das eigentlich manchmal vielleicht auch eher für andere Menschen? Und ich habe erstmal total unreflektiert geantwortet, nö, ich glaube, ich mache das schon alles eigentlich, weil ich das mache, weil ich das möchte. Und dann habe ich aber die letzten Wochen, also liebe Grüße an dich, Deborah, wenn du das hörst, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, okay, mache ich das, was ich jetzt mache oder vorhabe, eigentlich wirklich für mich? Und ich bin ganz häufig dann auf den Entschluss gekommen oder ja auf den Punkt gekommen, nee, also eigentlich das, was du jetzt gerade machst oder was du morgen vorhast, das machst du überhaupt nicht für dich. Das machst du eigentlich primär, weil du weißt, dass du jemand anderen damit glücklich machen kannst. Und ja, selbst das Gespräch mit den Kollegen, die dann hier mit mir das zusammen machen, hat da schon geholfen, mich selber auch diesbezüglich mehr zu reflektieren. Und da kann ich auch schon wieder sagen, Leute, es ist auch kein Problem, sich Fehler einzugestehen. Oder was heißt Fehler? Einfach sich Sachen einzugestehen, die man vielleicht optimieren kann. So wie nach diesem Gespräch. Erst habe ich gesagt, nee, eigentlich mache ich das ja alles für mich selber. Aber im Endeffekt ist es vielleicht nicht so. Und sich da dann aber auch einzugestehen, okay, das habe ich vielleicht nicht so komplett richtig gemacht oder das war jetzt nicht super gut, aber ich kann das ändern. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Gedanke, der einen in dieser Zeit nach der Klinik total begleitet, oder?
Ja, der trägt einen tatsächlich. Ich habe es selber in der Hand, ich kann was ändern. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Und da steigst du jetzt natürlich, also du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast, da steigen wir, würden wir jetzt sehr tief einsteigen, weil ich habe mich natürlich auch ansatzweise schon in der Klinik, aber dann nochmal spätestens in meiner Ausbildung zur Genesungsbegleiterin sehr, sehr tief mit mir selber beschäftigt und habe mich hinterfragt, wo das denn herkommt, dass ich mich so gerne in sowas reinwerfe und auch, wie du auch sagst, man macht dann für andere vielleicht auch was, warum ich das denn mache, weil es ist ja eine Sache, verhaltenstherapeutisch, da immer so ein Stellschräubchen zu drehen, dass man das so ein bisschen besser in den Griff bekommt und dann nicht mehr immer so reinfällt in die Falle. Aber es gibt ja auch Ursachen dafür. Und da mal dahinter zu kommen, dann hat man eigentlich noch eine viel größere Stellschraube in der Hand.
Auf jeden
das war,
Fall.
Aber das würde jetzt zu weit führen. Das ist, glaube ich, dann eher so das Thema von vielleicht einer Special-Folge Ex in Genesungsbegleitung.
Absolut, aber schön, dass du das an dieser Stelle schon mal so ein bisschen anreißt. Und wir haben jetzt ja gerade auch noch mal viel darüber geredet, okay, was hat dir geholfen? Wie sah es aus, als du dann wieder zu Hause vor deiner eigenen Haustür stand? Und da hast du ja gerade uns sehr, 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 sehr toll daran teilhaben lassen, was dir geholfen hat. Obwohl wir natürlich auch vorhin schon ganz häufig betont haben, dass es jetzt natürlich kein Sohn, so backt ihr den Kuchen-Rezept ist, sondern so und so könntet ihr das machen. Ihr könnt euch Scheiben daraus schneiden, ihr könnt aber auch was ganz anderes machen und so weiter und so fort. Aber da würde mich jetzt nochmal interessieren, so generell, was würdest du sagen, welche Gedanken einem sehr, sehr doll helfen können während eines solches Prozesses?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen jetzt auch das Thema, so welche Lektionen ich gelernt habe durch die Depressionen, oder?
Voll.
Ja, also da würde ich sagen, ganz, ganz viele, aber die größte vielleicht tatsächlich, dass selbst die tiefste Krise auch die größte Chance sein kann. Und man aus diesem tiefen Loch, das ich ja auch kenne, auch wieder rauskommt. Also ich sitze ja jetzt nicht hier und habe das mal so theoretisch irgendwie mal erlebt, sondern es war ja mein Erleben, dass es auch sich ganz anders anfühlen kann, das Leben. Und nicht zuletzt durch meine Ausbildung zur Genesungsbegleiterin habe ich gelernt, dass jeder, wirklich jeder Mensch genesen kann. Weil vielleicht hört das jetzt jemand und sagt, naja gut, aber da sind die Umstände so und so und ja, und die konnte das halt und die ist vielleicht ein bisschen resilienter, auch so ein schönes Schlagwort. Genesen heißt für mich, das bedeutet nicht, dass die Depression komplett aus meinem Leben raus ist oder auch jede andere psychische Erkrankung, dass man die für immer los ist. Aber ich glaube, das heißt Genesung, dass man einen Weg findet, wieder ein selbstbestimmtes, gutes Leben mit dieser Erkrankung zu führen. Und ich bin vor kurzem auch mal gefragt worden, ob ich Angst habe, dass die Depression wiederkommt. Und da kann ich heute sagen, nee, hätte ich vielleicht vor einem Jahr noch anders beantwortet, aber heute würde ich sagen, nee, weil ich auch gelernt habe, nicht jeder komische Tag ist gleich wieder tiefste Depression oder schlimmer Absturz, sondern es gibt schlechte Tage und der nächste ist vielleicht besser und es dürfen auch mal 2-3 Tage schlechter sein. Also einfach auch so sich da nicht bewerten und verurteilen, sondern einfach ja, eine andere Perspektive gewinnen.
Und vielleicht auch dieses, in dem Sinne sage ich jetzt mal, Furchtlose auf die Depressionen bezogen, dadurch, dass du auch weißt, es ist okay, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist in Ordnung, für eine gewisse Zeit sich rauszunehmen, in eine Klinik zu gehen. Es ist okay, neue Sachen auszuprobieren, einen neuen Weg zu gehen. Und auch wenn ich hier jetzt gerade da so drüber rede, natürlich, hört sich immer alles leichter an oder ist leichter gesagt als getan. Deswegen möchte ich gar nicht sagen, dass es einfach ist. Ich bin mir ganz sicher, dass es ein unfassbar schwerer und harter Weg ist. Aber vielleicht, dass dieser Weg sich auch lohnt, nicht nur in Bezug auf, ich habe gelernt, wie ich mit dieser Erkrankung lebe, sondern auch in Bezug auf, okay, ich habe jetzt auch meine Schutzrüstung an,
genau,
die, wenn die Depression denn wieder auf meinen Rücken springt und alles so schwer und nicht gut erträglich macht, weiß ich, woran ich mich wenden kann und darf und wie ich mir selber irgendwie helfen kann.
Ja. Das ist auch wirklich der Punkt, wie ich mir selber helfen kann, weil es liegt in einem selbst, diesen schwarzen Hund wieder wegzuscheuchen. Und da gibt es unterschiedliche Mittel, das zu tun. Ja, also ich habe einfach auch so das Gefühl, das wird oft so mit einer Schwäche eigentlich. Also viele Menschen, glaube ich, wenn ich jetzt wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehme, was ich jedem nur ans Herz legen kann, macht es und wartet auch nicht zu lang, weil das System an sich leider, unser Gesundheits- und Versorgungssystem, da schon große Lücken auch hat, bis dann eine Therapie anfängt und, und. Also je früher man sich Hilfe holt, umso besser, dann schraubt man sich, glaube ich, gar nicht so tief rein. Und für mich ist einfach auch so der Punkt eher der, dass man vielleicht mal auch die Perspektive in Sachen Schwachsein wechseln sollte. Also wenn man in einer Depression ist, sitzt man in einem tiefen, tiefen schwarzen Loch und fühlt sich völlig schwach, hilflos, kann eigentlich gar nichts momentan. Und da denke ich, ist es doch ein Zeichen von unglaublicher Stärke, wenn ich dann die Kraft aufbringe, die Hand hochzustrecken, um zu sagen, bitte hilf mir jemand. Also es hat doch mit Schwachsein nichts zu tun.
Überhaupt nicht. Und ich finde es super, dass du dieses Beispiel jetzt nochmal bringst und auch nochmal das Wort Schwäche explizit nennst, weil das ist ja auch wirklich eins, was wir bei den Stigmen in der vorherigen Folge mit aufgegriffen haben, dass viele Leute denken, okay, die sind ja nur schwach. Die Menschen mit Depressionen seien ja nur schwach und das ist nur eine Phase, das geht wieder vorbei, die sollen sich einfach aufraffen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass du dieses Beispiel nochmal genannt hast. Und diesbezüglich habe ich auch nochmal eine ganz besondere Frage an dich, nämlich, wo wir jetzt gerade bei den Stigmatisierungen waren, was sind deine Top 3 Stigmen, die du dir anhören durftest, als du in deiner Depression gesteckt hast?
Ja, interessanterweise habe ich da eigentlich gar nicht so in der aktiven Depressionsphase das so erlebt, aber so im Nachhinein jetzt auch noch so Erfahrungen gemacht. Ich habe erst kürzlich, ist noch gar nicht lang her, in einem Café ein Gespräch notgedrungen so ein bisschen mithören müssen, weil sonst niemand anderes da war und ich saß da kurz für einen Moment alleine und da fiel so der Satz, wer will denn schon nach Venen? Also ne? Wer will denn in die Psychiatrie? Das meinte, glaube ich, jetzt nicht explizit die Karl-Jaspers-Klinik, weil ich kenne das auch noch von da, wo ich herkomme. Da hieß es immer, der war in Lohr. Da ist halt auch eine psychiatrische Klinik. Also das war schon total Stigma. Der war in Lohr. Der ist nicht ganz so.
Ach, spannend, dass sogar der Ort eigentlich dann sehr stark über diese Einrichtung definiert wird.
Genau.
Ja, das finde ich spannend.
Ich war auch zutiefst wirklich bestürzt, muss ich wirklich sagen. Im Rahmen unserer Ausbildung haben wir einmal, da ging es eben auch um das Thema Stigmatisierung, eine Folie an der Wand gesehen, wo so ein Schild abgebildet war. Irrenanstalt, Vorsicht, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie Patienten könnten übergriffig werden oder so.
Okay.
Und da dachte ich, sprechen wir da irgendwie so vom letzten Jahrhundert oder so? Und dann sagte unsere Ausbildung, nee, diese Schilder, die hingen dann teilweise noch, so in den 80er Jahren, hingen die da noch so auf dem Psychiatriegelände.
Und das Vorsicht. Ist echt der Wahnsinn.
Ja, und da dachte ich schon, wow.
Ja, also ich habe auch irgendwie gerade, ich sitze vor dir und ich, wenn du meinen Blick beschreiben müsstest, dann sieht er
entsetzt.
Sehr, genau, entsetzt und bestürzt aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, so ging mir das auch. Also das kommt nicht aus einem anderen Jahrhundert oder Jahrtausend, das ist noch Realität von vor gar nicht allzu lange.
Ja, ohne Worte.
Ja, und dann habe ich auch kürzlich ein Gespräch mit einem Nachbarn, noch mit anderen Anwesenden so gehabt, wo er wiederum, der Nachbar von einem anderen Nachbarn erzählte, ja, der war jetzt in der Reha, in so einer Psychosomatik, ja, da waren ja lauter total Durchgeknallte. Hätte ich am liebsten gesagt, ich bin auch eine von den Durchgeknallten.
Wirklich?
Hab's mir da verkniffen, weil eben noch andere Leute, aber irgendwann habe ich gedacht, nehme ich mir vielleicht den Nachbarn auch noch mal zur Brust.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht hört dieser Nachbar das ja auch, wer weiß, und denkt sich, oh, ich glaube, damit wurde ich angesprochen. Mhm. Also du kannst gerne noch mal die Basics-Folge hören. Da klären wir auch, finde ich, ganz toll darüber auf, was die Depression eigentlich ist.
Genau, absolut. Habt ihr getan. Ja.
Und ich glaube, das ist auch wirklich noch mal so ein, also das bestärkt mich noch mal darin, diesen Podcast zu machen. Auch das, was wir hier gerade machen, das ist irgendwie total schön ist, ohne dass man sich da jetzt irgendwie selbst total loben möchte, aber weil ich einfach glaube, dass die Notwendigkeit doch auch in der heutigen Zeit noch sehr da ist für eine solche Art der Aufklärung und Entstigmatisierung. Und ich glaube auch, dass du damit heute einen ganz, 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 ganz großen Teil dazu beiträgst, weil du hier sitzt vor mir, darüber redest und auch einfach nochmal zeigst, meine Depression war so und so und mein Leben sah vorher auch anders aus.
Ja.
Und Depression ist nicht die eine Person, die oder was auch immer, sondern die Depression kann, wie du ja auch vorhin schon mal gesagt hast, im Endeffekt jeden und jede treffen.
Ja, genau.
Und deswegen auch nochmal so schön, dass wir darüber geredet haben, was dir geholfen hat, wie du dir Hilfe gesucht hast, wie du dich damit gefühlt hast, einfach diese Depression durchzustehen und dagegen auch aktiv ja auch zu kämpfen. Weil ich glaube, das kann vielen Menschen da draußen auch sehr viel Mut machen.
Definitiv. Und deshalb freue ich mich auch so, dass ich wirklich heute hier die Chance bekommen habe, tatsächlich mal drüber zu sprechen, und habe dann auch abschließend einen letzten Gegenstand mitgebracht.
Ich habe mich schon drauf gefreut.
Kleine grüne Schleife, diesen Anstecker, wo ich mich immer wundere. Selbst ich war vor kurzem auch auf so einer Fachtagung, auf so einem Kongress, wo also tatsächlich Menschen, die mit psychischer Erkrankung von der fachlichen Ebene irgendwie auch zu tun haben oder überwiegend, ich habe die Schleife kein einziges Mal gesehen. Und das finde ich auch schade, weil die steht letztlich, das ist ein internationales Symbol, für eine Gesellschaft, die offen und tolerant mit psychischen Erkrankungen umgeht. Dass es eben kein Tabuthema mehr sein darf und dass eben auch fast jeder Dritte in Deutschland im Zeitraum eines Jahres an einer Depression oder psychischen Erkrankung, glaube ich, ist es genauer gesagt, erkranken kann. Das ist eine Volkskrankheit, das hattet ihr im letzten Podcast auch schon. Und
genau.
Über den Bandscheibenvorfall spricht jeder, aber über die andere Volkskrankheit, Depression, ist schon noch ein bisschen schwierig. Und da frage ich mich, warum? Also wenn wir jetzt durch die Basic-Folge erfahren haben, wie sowas auch entstehen kann und dass eben keiner besonders prädestiniert ist. Vielleicht gibt es ein paar Dinge, die mit reinspielen, aber ich glaube, es kann jedem treffen. Es gibt Lebensumstände, die du dir vorher nicht vorstellst, wo du plötzlich auch denkst, was ist mit mir los?
Auf jeden Fall. Und da denke ich an unser erstes Gespräch, wo ich dich ja auch eigentlich total, ja, also jetzt nicht vom Stigma befangen, aber schon so ein bisschen von meinen Gedanken befangen, indem ich dich gefragt habe, was war denn der Auslöser? Und da könnte ich mir an den Kopf packen, weil ich sage, Emma, es gibt keinen Auslöser dafür, dass jemand depressiv wird oder eine Depression hat. Das kann ja auch idiopathisch auftreten. Manche Menschen bekommen das, ohne dass sie vorher irgendwelche Sachen in ihrem Leben als traumatisch beurteilt hätten.
Mein Erleben. Ich habe mich tatsächlich auch in der Therapie, in der Gruppentherapie, in der Klinik oft gefragt, auch so ein Thema anfänglich, wo ich noch nicht so weit war, nehme ich ihr vielleicht jemanden Platz weg, was die alle erlebt haben. Wow, ist ja irre. Und was war bei mir? Ich hatte null traumatische Erlebnisse. Also gar nicht. Und da habe ich mich so verglichen auch, was auch so eins meiner Themen ist. Und ja, es sagte mal eine Therapeutin zu mir, es ist oftmals auch die Summe von vielen kleinen Dingen, die dieses Fass dann zum Überlaufen bringen. Und es ist dann oft dramatischer, Weil wenn jetzt, ich sag mal, jemand stirbt oder dergleichen, dann kriegt es ja dein Umfeld mit und reagiert auch entsprechend und weiß dann, dem Menschen darf es jetzt auch mal schlecht gehen, der trauert. Kein Wunder, dass der in der Depression ist.
Absolut.
Aber wenn vermeintlich dann Leben, also ich glaube, jeder hätte gesagt, wow, also warum jetzt gerade Silvia? Die hat doch ein glückliches Leben und toll und Familie und Partner und tollen Beruf. Ja, auch dann kann es passieren.
Ja, und das ist vielleicht auch was, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber was man sich vielleicht selber als Vorwurf dann auch
genau.
annimmt. Also wo man dann sagt, okay, also wieso sollte ich denn jetzt das Recht haben, eine Depression zu haben? Weil eigentlich ist mein Leben ja super. Ich mache hier meinen Weg und so und dies und jenes. Aber genau das ist, finde ich, deswegen auch nochmal richtig schön, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Es kann wirklich jeden und jede treffen. Und das soll gar nicht Angst machen, sondern einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es eine Krankheit ist, wie ein Bandscheibenvorfall. Der natürlich kannst du durch Übergewicht oder keine sportliche Betätigung dazu prädisponiert sein, dass du diesen Bandscheibenvorfall entwickelt, aber es muss halt nicht so sein. Ich kenne auch jemanden, der zwei Bandscheibenvorfälle und ich glaube, der bei dem trifft keins dieser Symptome zu, was ja als Risikofaktoren bewertet werden könnte.
Ja.
Also ja, das vielleicht nochmal sehr gut jetzt auch zum Schluss nochmal so einzuwerfen und da würde ich mich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mal verabschieden. Denn mir ist es ganz wichtig, dass am Ende dieser Folge eine ganz besondere Person das Schlusswort hat. Und das ist Silvia selbst. Deswegen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hört gespannt zu, was Silvia euch zum Schluss noch zu sagen hat. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.
Ja, Emma, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte heute. Also wie gesagt, mutig fand ich mich jetzt nicht. Ich habe mich total wohlgefühlt hier. Ich finde, ihr macht einen ganz, ganz tollen Podcast. Und ich wollte einfach auch nochmal Danke sagen, dass ihr den Podcast überhaupt ins Leben gerufen habt, weil ich glaube, der wird dazu beitragen, dass mehr Aufklärung und mehr Akzeptanz von psychischen Erkrankungen einfach in die Weite getragen wird.
Und vielen Dank natürlich an dieser Stelle auch nochmal von meiner Seite dafür, dass du heute hier warst. Also ganz, 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 ganz vielen lieben Dank. Und damit verabschiede ich mich dann jetzt auch wirklich.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Wie gesagt, ich freue mich auch, dass ich so ein kleines bisschen vielleicht dazu beitragen konnte. Und jetzt habe ich noch was aus dem Buch. Ich glaube, die Interessierten sehen es dann. Apropos vielleicht auch noch so ein Vorschlag. Ich weiß nicht, ob wir den realisieren können. Mir haben in meiner Depressionsphase schon auch viele Bücher, Zeitschriften geholfen, wo ich mich mit der Thematik so ein bisschen befasst habe. Aber nicht im wissenschaftlichen Sinne, sondern einfach, ich weiß nicht, ob es eine Idee ist, eine Literaturliste, will ich es gar nicht nennen, sondern eine Buchliste von Titeln, die ich gerne gelesen habe, dass wir die vielleicht auch noch irgendwie im Anschluss dann veröffentlichen. Und aus einem dieser Bücher, das ist von Matt Haig, The Comfort Book, möchte ich gern eine Seite vorlesen. Das sind Gedanken von Matt Haig, wo er sagt, die mir Hoffnung machen, weil es geht um das Thema Hoffnung. Und ich glaube, Hoffnung ist alles. Ohne Hoffnung kann man nicht genesen. Die Kerze. Wenn es dunkel wird um uns, können wir nicht mehr sehen, was wir haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir diese Dinge nicht mehr haben. Sie bleiben in Reichweite. Wir müssen nur eine Kerze anzünden und einen Funken Hoffnung entfachen. Dann sehen wir, dass das, was wir verloren glaubten, bloß verborgen war. Und damit sage ich nochmal Danke und Tschüss.